Wir bringen Ihnen die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt nach Hause. Andrea Stopp ist im Studio. Beginnen möchte ich gerne mit einem deutschen Sprichwort. Vielleicht kennen Sie es. Heißt, wanderst du, brauche nicht nur deine Füße, sondern auch Augen, Kopf und Herz. Und ich ergänze, und Ohr, denn wir versuchen Ihnen die Welt sozusagen ins Ohr zu bringen. Herzlich willkommen zum Sonntagsspaziergang. Unsere Stationen bis 13 Uhr, so lange dauert ja der Sonntagsspaziergang Bremerhaven. Da geht es vor allen Dingen um die Flossentiere. Bremerhaven als Hauptstadt des Fisches. Wir werden das Überseedepartement Frankreichs, Französisch-Guayana, besuchen. Also eine kleine europäische Insel in Südamerika. Und zum Schluss der Sendung eine Raststation für Zugvögel, die findet sich am Bodensee. Das Naturschutzgebiet Wolmatinger Ried ist uns einen Besuch wert. Und jetzt gleich aber wird es auf den historischen Lewis and Clark Trail durch Oregon und Washington gehen. Und wir werden Ihnen die Geschichte dieses Abenteuerweges erzählen, immer entlang des Columbus River. Flüsse üben ja seit jeher eine große Faszination auf, egal wo sie sind, auch bei uns in Europa. Und deswegen träumen wir uns ein wenig ein.
I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same.
Noch lange nach Gründung der USA war der Westen immer noch ein völlig unbekanntes Terrain. Da gab es die merkwürdigsten Gerüchte über das, was sich in diesen unbekannten, ungeforschten, unerforschten Gebieten finden ließe. Und viele glaubten, dass es da noch viele aktive Vulkane gäbe. Andere dachten, da sind Berge aus purem Salz. Wieder andere, dass man dort noch Mammuts finden könnte. Schließlich jedenfalls beauftragte der amerikanische Präsident Jefferson eine Gruppe von Forschern, einen Weg an eben diese Westküste zu finden. Und die heute als Lewis and Clark Expedition bekannte Gruppe brauchte für den Weg von St. Louis, damals das Ende der zivilisierten Welt, bis zum Pazifik knapp 2 Jahre. Ja, heute kann man in den USA auf den Spuren dieser Forscher entlang des Lewis und Clark Trails reisen. Dieter Wulff, mein Kollege, nimmt uns mit entlang der letzten Etappe dieser über 6000 Kilometer langen Route entlang eben des mächtigen Columbia Rivers an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Oregon und Washington.
At this point, when they traveled here, they wrote a million words.
Als sie hier ankamen, hatten sie 1 Million Worte aufgeschrieben und waren über 6000 Kilometer gereist. Sie hatten die größte Wasserscheide der Welt, die Mississippi-Wasserscheide, von Ost nach West erforscht. Sie waren erst auf dem Ohio River, dann den Mississippi rauf, den Missouri, querten über Land und kamen dann über den Snake und den Columbia River.
Erzählt mir William George, Ranger am Fort Clatsop, dem Endpunkt der legendären Expedition von Lewis und Clark, den berühmtesten Entdeckern der Vereinigten Staaten. Sie waren die ersten Weißen, die den Kontinent auf dem Landweg durchquerten, vor über 200 Jahren eine Reise in einen bislang völlig unerforschten Kontinent, eine Expedition, heute vielleicht nur noch vergleichbar mit der Reise zum Mond. Nach Fort Clatsop, dem Endpunkt der Expedition, komme ich später wieder zurück. Jetzt geht's erstmal zum Ausgangspunkt meiner Reise entlang der Route von Lewis und Clark. Ein paar hundert Kilometer weiter östlich, entlang des Columbia, des wasserreichsten Flusses der amerikanischen Westküste. Dort treffe ich mich mit Steve Thompson in The Dalles, geschrieben ähnlich wie Dallas, Texas. Hier aber sind wir nicht in Texas, sondern in The Dalles.
The Dalles is a fairly unique name.
The Dalles ist ein ziemlich ungewöhnlicher Name. Als die Franco-Kanadier hierher kamen, sahen sie diese hohen Felswände auf beiden Seiten des Flusses. Und das erinnerte sie an die Pflasterstraßen in Frankreich, wo am Straßenrand das Regenwasser reingeleitet wird, das man Le Dalle nennt. Als sie das hier sahen, nannten sie es danach und das wurde dann später amerikanisiert in The Dalles.
Wir sind im sogenannten Discovery Center von The Dalles, das dem Columbia River, aber eben auch Lewis und Clark gewidmet ist. Alles, erklärt mir Steve Thompson, begann 1803 mit dem Kauf von Louisiana.
We have to start with Thomas Jefferson buying the Louisiana Purchase.
Wir müssen mit Thomas Jefferson anfangen, der Louisiana kauft und der Neugierde dann dieses Gebiet zu erforschen. Es gab einen Landesteil, der Louisiana hieß und den Franzosen gehörte. 1803 entschied Napoleon, dieses Louisiana an die Vereinigten Staaten zu verkaufen, die damit ihr Territorium verdoppelten. Es reichte von den Rocky Mountains nach Osten bis zum Mississippi.
Ursprünglich hatten die Franzosen dieses Gebiet schon 1682 in Besitz genommen und zu Ehren ihres Sonnenkönigs Ludwigs XIV. Louisiana genannt. Doch niemand wusste, welche Dimensionen das Land eigentlich hatte. Und da Napoleon für seine Feldzüge Geld brauchte, verkaufte er die Territorien für 15 Millionen Dollar an Präsident Jefferson. Ein Wahnsinnsschnäppchen. Aber auch die Amerikaner wussten damals noch nicht, was ihnen dazugefallen war. Die Louisiana Purchase, das war weit mehr als der heutige Bundesstaat Louisiana. Ein Gebiet, das heute 13 Bundesstaaten der USA umfasst. Also entsandte man ein Expeditionsteam, um zu erkunden, was man sich da eigentlich eingehandelt hatte.
Die Lewis und Clark Expedition begann im Mai 1804 und dauerte bis September 1806. Eine Expedition von 2,5 Jahren. Ihre Ziele waren vielfältig. Zum einen sollten sie das Gebiet kartografieren, sie sollten Kontakt mit den Eingeborenen aufnehmen. Und dann sollten sie erkunden, welche Pflanzen und Tiere es gab. Es war wirklich eine wissenschaftliche Expedition zur Erforschung der Geologie. Das Wesentlichste aber war die Suche nach einem Wasserweg quer durch Nordamerika. Wäre es möglich, den Missouri River raufzufahren, dann die Rocky Mountains zu überqueren, um dann auf dem großen Fluss im Westen, den wir heute Columbia nennen, weiterzureisen und so eine Wasserroute quer durch die USA zu haben?
And have an all-water route across the United States.
Als Expeditionsleiter bestimmte Präsident Jefferson seinen damals 29-jährigen Privatsekretär Meriwether Lewis. Als Stellvertreter wählte der seinen Armeeausbilder William Clark. Beide wussten, wie man in der Wildnis überlebt. In der Ausstellung im Discovery Center sieht man auf historischen Karten, was man damals vor Antritt der Reise darüber wusste, wohin die Reise gehen sollte. Diese Karten hatten mit der Realität, wie wir sie heute kennen, wenig zu tun. Aber genau hier, wo heute das Museum steht, machte die Expedition damals Rast. Ein paar Kilometer flussaufwärts treffe ich mich am Ufer des breiten, mächtigen Columbia mit Laura Camini, eine freundliche, ältere Dame, die hier, trotz ihres Alters, so um die 70, die örtliche Handelskammer leitet.
We are just west of the Dalles and we're up on a cliff, lots of rock.
Wir sind jetzt westlich von The Dalles und stehen auf einem Cliff. Ein etwas geschützter Bereich hier zwischen den Felsen, wo Lewis und Clark 1805 kampierten auf ihrem Weg Richtung Ozean. Ein sehr wildes, raues Gelände.
Das Plateau ist etwa 20, 30 Meter oberhalb des Flusses. Die Böschung ist steil und felsig. Einige Schilder weisen darauf hin, dass die Expedition vom 25. bis zum 28. Oktober 1805 genau hier ihr Lager aufgeschlagen hatte, um zu jagen und ihre Kanus zu reparieren. Am 26. Oktober notierte William Clark:
Am Abend kamen zwei Häuptlinge und 15 Mann in einem einzelnen Kanu. Es waren die großen Häuptlinge der Stämme, die flussaufwärts leben. Einer von ihnen gab mir eine verzierte Elchhaut und Fleisch vom Reh, sowie zwei Brotlaibe, die aus Wurzeln gemacht werden. Wir gaben jedem Häuptling eine kleine Medaille, ein Taschentuch aus roter Seide und ein Messer. Sie blieben die ganze Nacht bei uns. Wir entzündeten für sie ein Feuer und einer unserer Männer spielte auf der Geige, was sie sehr erfreute. Viele meiner Männer tanzten.
Hello.
Hello. It's good to see you. Welcome to Fort Dalles Museum.
Hallo, wie geht's? Willkommen im Fort Dalles Museum.
Paula Kattner, die Leiterin des kleinen Geschichtsmuseums, öffnet mir lachend die Tür des alten Holzhauses.
This is Oregon's oldest history museum.
Das hier ist Oregons ältestes Geschichtsmuseum. Das Gebäude ist seit 1905 Museum. Vorher war es Teil eines Armeeforts, aber jetzt ist es schon seit Ewigkeiten Museum.
Meint Paola Kattner und führt mich durch das kleine, aber wunderbar altmodische Blockhaus.
The country had pretty much been opened up when Lewis and Clark came through in 1805.
Als Lewis und Clark 1805 hier durchkamen, öffnete sich das Land. 1810 waren schon einige Firmen hier, die Fellhandel betrieben. Dann kamen Entdecker, Künstler, Schriftsteller. Jeder, der was Neues sehen wollte, um darüber zu schreiben oder zu porträtieren. Dann kamen bald die Missionare mit Frauen, Kindern und Tieren. Und die Leute im Osten merkten, dass sie hier nach Oregon kommen konnten, Land bekommen konnten, eine Farm gründen oder ein Geschäft. Dass man nicht nur überleben, sondern sogar Erfolge haben konnte.
Als die weißen Siedler dann kamen und der Run auf das gelobte Land im Westen begann, mussten sie sich hier entscheiden. Entweder sie montierten ihre Planwagen auf ein Floß, um auf dem Fluss weiter nach Westen zu kommen, oder sie versuchten mit dem Wagen über die Berge zu kommen. Beides war sehr gefährlich. Viele starben. Manche blieben einfach hier. Und als dann 1862 in Oregon auch noch Gold gefunden wurde, war The Dalles für einige Jahre wohl wirklich der wilde Westen, meint Paula Kattner.
It was a wild town and somebody got killed almost every day.
Das war eine wilde Stadt. Fast jeden Tag wurde jemand gekillt. Es heißt, zu der Zeit hätte es nur im Stadtzentrum 23 Kneipen gegeben und das war wirklich nicht groß hier. Kannst du dir das vorstellen? 23?
Und während im Erdgeschoss Bier ausgeschenkt wurde, erzählt Paula Kattner lachend, warteten jeweils eine Etage drüber Frauen, um den Goldgräbern ihre Schätze abzujagen. Und um zu unterstreichen, wie wild es hier zugegangen sein muss, erzählt die Museumsdirektorin noch eine Anekdote.
We have our story about the marshal whose life was saved when the bullet bounced off the star he was wearing, and it's a true story.
Es gibt die Geschichte von dem Marschall, der überlebte, weil eine Kugel von seinem Sheriffstern abprallte. Eine wahre Geschichte. Er kam um die Ecke, jemand schoss auf ihn, die Kugel prallte ab, sodass er überlebte und seine Geschichte erzählen konnte.
Roll on, Columbia, roll on. Roll on, Columbia, roll on. Your power is turning our darkness to dawn. Roll on, Columbia, roll on.
Zusammen mit dem legendären amerikanischen Country-Sänger Woody Guthrie, der über den Columbia River etliche Lieder schrieb, fahre ich auf der Uferstraße entlang des Flusses auf den Spuren von Lewis und Clark Richtung Pazifik.
It's there on your banks that we fought many a fight. Sheridan's boys and the blockhouse at night. They saw us in death, but never in flight. Roll on, Columbia, roll on.
Der Fluss schneidet hier durch die von Kanada bis nach Nordkalifornien reichende Bergkette der Cascade Mountains und bildet daher eine tiefe Schlucht. Rechts und links bilden über 100 Meter hohe Felswände eine fantastische Kulisse, immer wieder unterbrochen von imposanten Wasserfällen. Der beeindruckendste, Multnomah Falls.
Well, it's the second highest waterfall in the United States.
Das ist der zweithöchste Wasserfall der USA. Der höchste ist Angel Falls am Mount Rainier. Aber der wird von Gletschern gespeist. Dieser hier kommt aus Quellen und ist das ganze Jahr zu sehen. Von unten bis ganz oben sind es ungefähr 210 Meter.
Erklärt mir Bill Pratt, ein etwa 80-jähriger Rentner, der einmal pro Woche als Freiwilliger hierher kommt, um Touristen diese Naturschönheiten zu erklären. Neben dem Wasserfall führt ein steiler Pfad im Zickzackkurs die Felswand hinauf. An jeder Wendung ergeben sich neue, unglaubliche Perspektiven in das Tal des Columbia River. Und dann, oberhalb des Wasserfalls, erwartet den Besucher eine Landschaft, die einem den Atem verschlägt.
This is the highest concentration of waterfalls in North America.
Wir haben hier die höchste Konzentration an Wasserfällen in Nordamerika, genau hier in der Gegend. Es gibt 108 registrierte Wasserfälle in einem Gebiet von 1700 Quadratmeilen. Also hier in der Schlucht in Washington und Oregon. Aber die meisten sind hier auf der Seite in Oregon.
Erklärt mir Nationalparkranger Lisa Midlem, die ich ein paar Kilometer flussabwärts in der Nähe von Beacon Rock treffe, ein Fels, den auch schon Lewis und Clark beschrieben. Der Fels, der wie ein Heuhaufen so groß wie ein vierstöckiges Hochhaus am Ufer des Columbia auf den Besucher wartet, wurde vor Jahrtausenden hierher gespült, erklärt mir Lisa Midlem.
Das ist der Grund, warum diese Schlucht hier so geformt wurde. Viele Leute nennen es die Missoula-Fluten, andere die Bretts-Fluten oder Eiszeitfluten. Das, was diese Schlucht hier geformt hat, waren die mächtigsten Fluten dieser Art, die es auf unserem Planeten je gegeben hat. Hier war auch vorher schon eine Schlucht, aber die war eher V-förmig und diese Eiszeitfluten haben sie dann abgerundet.
Überall in Oregon und im benachbarten Idaho gab es solche riesige Felsen. Manche liegen mitten in Wüstenlandschaften und niemand konnte sich erklären, wie sie dorthin gekommen sind, bis der Geologe Harlan Bretts in den 1920er Jahren die Theorie entwickelte, dass sie während der Eiszeit durch riesige Flutwellen dorthin gespült wurden, meint Lisa Midlem.
They say up to hundreds of these floods occurred.
Man vermutet, dass es Hunderte dieser Flutwellen gegeben haben muss. Und wenn sie kamen, dann war das Wasser knapp 300 Meter hoch. Also wenn man da oben auf der Klippe stand, die ist 240 Meter hoch, bräuchte man immer noch eine Taucherausrüstung, wenn man dann 20 Meter unter Wasser gewesen wäre. Und die Geschwindigkeit, mit der das Wasser hier durch die Schlucht schoss, wenn so ein Damm brach, muss ungeheuer gewesen sein.
Während der Eiszeit vor etwa 15.000 Jahren bildete sich in den Rocky Mountains ein Eisdamm, hinter dem sich diese Wassermassen stauten und dann immer wieder ausbrachen. Mit 130 Kilometern die Stunde, so die Berechnungen heute, tobte das Wasser dann Richtung Pazifik. Wassermassen, so glauben Forscher, 10-mal so groß wie die aller heute weltweit existierenden Flüsse zusammen. Für mich aber geht es jetzt geruhsam weiter Richtung Westen, wo ich in Oregon City mit Sam Drevo verabredet bin.
So now it's time for your paddling journey.
Jetzt geht's zum Paddeln. Wir fahren den Willamette River rauf, bis zu den Schleusen. Ich gebe dir eine Rettungsweste, Paddel und ein Boot, ein paar kurze Sicherheitstipps und los geht's.
Sam war jahrelang in der amerikanischen Kajak-Nationalmannschaft. 2001 war er sogar mal Weltmeister. Heute hat er hier am Willamette River eine Kajakschule und mit ihm geht's raus aufs Wasser.
Wir paddeln jetzt etwa eine Meile, bis wir am unteren Teil der Willamette Falls sind. Das ist der breiteste Wasserfall der Vereinigten Staaten und nach den Niagara-Fällen der zweitgrößte, was das Wasservolumen angeht. Also geografisch ziemlich wichtig.
Während wir uns dem unteren Teil des Wasserfalls im Kajak nähern, erzählt mir Sam, dass hier auch amerikanische Industriegeschichte geschrieben wurde.
Das erste Wasserkraftwerk, das je gebaut wurde, war hier an den Willamette-Wasserfällen. Hier wurde in den USA auch das erste Mal Strom mit Überlandleitungen transportiert. Etwa 25 Kilometer von hier bis nach Portland. Es gab Straßenlaternen in Portland, noch bevor es sie in New York City gab, Ende des 19. Jahrhunderts.
Während wir zurückpaddeln, erzählt mir Sam, dass er eigentlich von der Ostküste stammt und sich erst vor ein paar Jahren ganz bewusst entschied, hierher zu kommen. Für jeden, der die Natur liebe, sei Oregon einfach das Größte, meint er, und kommt ins Schwärmen.
And I traveled to all 50 states on the national team before I decided to move to Oregon, and I decided to move here because of.
Ich bin mit unserem Nationalteam in allen 50 Bundesstaaten gewesen, bevor ich mich entschied, wegen all der Natur hierher nach Oregon zu ziehen. Es gibt Berge, Vulkane eine Stunde von hier, wo man Skifahren kann, aber zur Küste, um zu surfen, braucht man auch nur eine Stunde. Oregon ist ein Naturmecker. Wenn man die Landschaft nimmt und dann sieht, wie wenige Leute hier leben, da kann man noch wirkliche Wildnis erleben.
Zum Pazifik, da will auch ich jetzt hin, zur letzten Station meiner Reise auf den Spuren von Lewis und Clark. Also auf nach Fort Clatsop, dem Winterquartier des Expeditionskorps. Dort wartet der Ranger William George auf mich.
So we're in the captain's quarters. And the captain quarters is the nicest of all the quarters.
Wir sind hier im Quartier des Captain. Das ist der schönste Raum hier. Sie hatten Einzelbetten. Die Mannschaft hatte natürlich auch Betten, aber das waren Stockbetten. Hier gab es viel Raum und Platz. Sie hatten jeder ihren eigenen Tisch, um arbeiten zu können, und einen großen Kamin. So konnten sie hier an ihren Reiseberichten arbeiten.
Ob sie hier oder anderswo überwintern, darüber hatte man demokratisch abgestimmt. Und jeder der 33 Teilnehmer, auch ein Schwarzer, der als Sklave mitreiste, und Sacajawea, eine Indianerin und die einzige Frau der Gruppe, hatten gleiches Stimmrecht. 60 Jahre vor der Abschaffung der Sklaverei und über 100 Jahre, bevor in den USA Indianer und Frauen überhaupt wählen durften. Vermutlich wussten sie, dass die Gruppe ohne Sacajawea die Reise nicht überlebt hätte. Als 16-Jährige, verheiratet mit einem französisch-kanadischen Pelztierjäger, hatte sie sich auf der Reise immer wieder als unersetzliche Dolmetscherin erwiesen. Überhaupt war die Entscheidung, sie und ihr kurz vor Reisebeginn geborenes Baby mitzunehmen, vermutlich die wichtigste Entscheidung, die zum Erfolg, ja zum Überleben beitrug, erklärt mir Roger Wendlick, der sich seit vielen Jahren mit der Lewis and Clark Expedition beschäftigt.
When they got just to the other side of the Rocky Mountains and they were there in September of 1805.
Als sie die Rocky Mountains überquert hatten, im September 1805, fragte Lewis einen der Häuptlinge in einem Dorf der Nez Perce: Wir haben nur wenige Indianer gesehen und angegriffen wurden wir auch nicht. Warum? Der Häuptling sagte: Wir wussten, dass ihr kommt. Unsere Leute, nicht nur die Nez Perce, alle Indianer haben euch überall beobachtet, den ganzen Weg entlang. Wir wussten, dass der weiße Mann kommt. Aber warum griff man sie nicht an? Der Grund ist, und das sagt er zu Meriwether Lewis und William Clark, schrieb es in seinem Bericht, dass jede Gruppe, die eine Frau dabei hat, nicht kriegerisch ist, besonders wenn sie ein Baby dabei haben. So wussten die Indianer, dass die Weißen, die da kamen, nicht aggressiv waren.
So the Indians knew the white people who were coming through their lands weren't hostile.
Just got up to my Newfoundland, I just got up to my Newfoundland. I'm living in the light of the morning. I built me a house of a new cut tree, I built me a house of a new cut tree. I'm living in the light of the morning. I built my house on a new cut stone morning, living in the light of the morning.
Musik aus der Zeit vor der Digitalisierung von Woody Guthrie. Das knistert eben, prickelt aber auch, weil es aus unserer Perspektive so schön ehrlich und einfach anmutet. Dieter Wulff ging der Lewis und Clark Expedition nach. Hier zwitschert noch ein wenig das Waldvögelein. Das treffen wir dann gegen 12:45 am Bodensee, am Wollmatinger Ried, gleich im zweiten Teil der Reisenotizen.
Ich bin so weit geflogen, in Kummer und Sorgen groß, doch still und ganz verborgen, der Liebsten in den Schoß. So grüß dich Gott in dein schneeweiße Hände, schleust du herzlieb mich ein.
Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
Fernandino Galiani hat 1728 bis 1787 gelebt, also in der Zeit der Aufklärung. Er war italienischer Diplomat, Ökonom, Schriftsteller. Und er hat Folgendes gesagt: Wie es Leute gibt, die Bücher wirklich studieren und andere, die sie nur durchblättern, so gibt es Reisende, die es mit den Ländern ebenso machen. Sie studieren sie nicht, sie blättern sie nur durch. Ja, wir blättern zwar auch nur im Reisenotizbuch, hoffen aber, dass tieferer Erkenntnisgewinn für Sie trotzdem dabei ist. Andrea Stopp begrüßt Sie zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Nun, es könnte ja sein, dass anlässlich des Muttertags heute Söhne und Töchter kochen. Sicher, es wird jetzt zu spät sein, die Zutaten zu besorgen, aber wir hätten da einen Tipp für Sie. Scholle mit Speck, Bismarckhering, Räucherlachs, Dorsch im Gemüsebett. Fisch gehört mit Sicherheit zum Besten, was bei uns auf den Tisch kommt. Und die Hauptstadt des Fisches in Deutschland ist Bremerhaven. Und das war im ganzen letzten Jahrhundert so. Nirgendwo wurde so viel Hering, Kabeljau, Rotbarsch angelandet, versteigert und verarbeitet wie in dieser Stadt an der Weser. In den 80er und 90er Jahren hat sich da einiges geändert, das wissen wir. Heute fischt Bremerhaven nicht mehr selbst, aber nirgendwo sonst in Deutschland wird so viel Fisch gefrostet, mariniert oder geräuchert wie hier. Und eine Fischauktion gibt's auch immer noch. Franz Lerchenmüller hat sich die und so einiges andere mal angesehen. Offenbar Flossen hat er keine bekommen, aber Tipps vom Fachmann, wie man seinen Fisch am besten zubereitet.
Gleichförmig rasselt das Förderband. Fisch auf Fisch poltert aus einem stählernen Trichter auf die Transportstraße. Eiskörner spritzen zu Boden. Einer der fünf Männer, die heute Morgen noch nicht viel reden, steht daneben und sortiert aus. Alle über 2 Kilo schweren Rotbarsche kommen in einen Extrabehälter, andere Fischarten in einen zweiten. Am Ende des Bandes entscheidet sein Kollege noch einmal. Fische zwischen 1 und 2 Kilo gehören zur Sorte 2, alles was leichter ist, zur dritten. Ist eine Kiste voll, wird sie gewogen. 50 Kilo Rotbarsch sollen es sein. 6 bis 7 Tonnen Fisch werden heute Morgen so sortiert. Auktionator Bernd Ahrens verschafft sich einen ersten Überblick.
Heute haben wir nur ungefähr 130 Kisten Rotbarsch und einige Kisten Limandis und Seeteufel. Die Ware ist heute Nacht per Container hier eingetroffen. Die Behälter werden ausgeladen, werden in diese Eisbandmaschine gekippt, damit das alte Eis, was in den Behältern ist, rausfällt. Dann geht es hier auf dieses Förderband. Und heute, weil die Menge nicht so groß ist, sortieren wir mal per Hand. Also jeder einzelne Fisch wird angefasst. Und zwar wird sortiert nach Größe und nach Arten.
Fast aller Fisch, der hier sortiert und versteigert wird, kommt aus Island.
Der wurde letzte Woche Freitag angelandet auf Island. Wird dann per Linienschiff nach Rotterdam verbracht. Von da aus per LKW hierher. Wir haben eigentlich 90% Rotbarsch. Aber es kommen auch andere Sorten, Cutfisch, Seelachs, etwas Kabeljau, die ganze Palette. Des Nordatlantik ist teilweise hier in kleineren Mengen.
Allmählich trudelt ein 30 Männer ein und versammelt sich in Ahrens Büro. Punkt 7 setzt der Auktionator ein Headset auf für Kunden, die am Telefon mitbieten, und beginnt die Versteigerung.
Fangen wir mal mit den Riesen an. 2 Euro. 2 Euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
Fisch versteigert wird in Bremerhaven aber schon seit über 100 Jahren. 1885 lief hier mit der Sagitta der erste hochseefähige Fischereidampfer Deutschlands vom Stapel. 1896 wurde der erste Fischereihafen eingeweiht. Ein Modell im Historischen Museum zeigt, wie sich im Jahr 1936 Schuppen und Schornsteine, Slipanlagen und ein eigener Verladebahnhof entlang der Weser reihten. Zahlreiche Fischdampfer lagen vor Anker. Es gab Fabriken für Rollmops, für Bücklinge und Fischmehl. Aber wer im Hafen arbeitete, hatte wahrlich kein leichtes Leben, erklärt Anja Benscheid, die Museumsdirektorin.
Es gab Schichtarbeit, es waren in den Fischhallen sehr harte Arbeitsbedingungen, waren übrigens hauptsächlich die Arbeitsplätze von Frauen, die sehr schlecht bezahlt wurden. Die wenigen Männer hatten meistens Kontrollfunktionen, wurden besser bezahlt. Und natürlich hat es im ganzen Fischereihafen stark nach Fisch gerochen. Mir haben sehr viele Bremerhavener erzählt, dass man auch zu bestimmten Zeiten nicht mit bestimmten Straßenbahnlinien fahren konnten, weil nämlich dann die Fischarbeiterinnen Schichtende hatten. Und obwohl die sich geschrubbt haben, wie verrückt, haben die den Fischgeruch nicht losbekommen.
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Bremerhaven mehr Fisch angelandet als irgendwo sonst in Deutschland. 200 Trawler waren im Einsatz. Fischfänger wie die MS Gera, die heute als Museumsschiff im alten Fischereihafen liegt. Michael Schulz-Brummer, der selbst 5 Jahre als Matrose auf einem solchen Schiff gearbeitet hat, erklärt, warum es ein sogenannter Seitentrawler, ein Seitenfänger ist.
Seitenfänger deshalb, weil das Netz über die Verschanzung auf der Seite ausgesetzt worden ist. Wir sehen hier die große Fischnetzwinde, die dazu dient, die Kurleine, an der das Netz hängt, einzuholen und auszusetzen. Wir sehen Luken, die in den Fischraum hinunterführen. Und wir sehen auch das Geschirr, das Netz an der Seite liegen, klar zum Aussetzen.
Oben auf der Brücke saß der Kapitän auf seinem Jagdsitz und starrte stundenlang auf seine Instrumente, um den Fisch zu finden.
Wir haben hier ein Lot, der schreibt auf ein kohlebeschichtetes Papier die Tiefen. Und wenn er zwischendurch der Schall auf einen Fischschwarm trifft, schreibt er dieses auch auf das Papier. Darüber steht die Lupe, die eine braunsche Röhre ist, die darstellt Form und Dichte des Schwarmes.
Unten an Deck verrichtete die Besatzung ihre Arbeit, eine sehr gefährliche Arbeit.
Das Netz ist ein sehr schweres Gerät und sehr beweglich und schlecht kontrollierbar. Wenn Sie zum Beispiel am Boden des Meeres gehakt haben mit Ihrem Geschirr und holen dieses kaputte Geschirr an Deck, bedeutet das häufig gerissene Drähte, gerissenes Netz. Sie müssen das in den Mast hochhieven und dann kann es passieren, dass da einzelne Teile herunterfallen. Oder die See schlägt zu. Die Wellen sind ja so hoch unter Grönland, dass sie das Schiff überrollen. Und dann passiert es schon mal, dass es einen oder anderen Unfall gibt.
Und manchmal erlebten die Männer dabei Geschichten, die immer noch kaum zu glauben sind.
Was ich selbst erlebt habe, ist, dass durch solch einen massiven Wasserschwall ein Seemann, ein Steuermann, aus dem Bord getragen worden ist. Wir ihn verloren gegeben haben, weil wir fuhren. Der Kapitän das gar nicht gemerkt hat, nur mit der nächsten See ist er hinten auf dem Achterschiff wieder hineingewaschen worden und kam pitschenass und frierend von Achter nach vorne gelaufen. Könnt beruhigt sein, ich bin da. Können Sie sich vorstellen, dass wir uns darauf dann eingenommen haben?
Das ist Geschichte. Anfang der 80er Jahre schützten die Küstenanrainer ihre Fanggründe mit der 200-Meilen-Zone vor ausländischer Konkurrenz. Und die neu erfundenen Fabrikschiffe plünderten die Meere draußen leer. Heute fischt Bremerhaven nicht mehr selbst, aber es bleibt das Zentrum der Fischverarbeitung. 5000 Menschen verdienen damit ihr Geld. Im alten Hafen liegt das moderne Schaufenster Fischereihafen. In dieser sogenannten maritimen Erlebniswelt gibt es Matzes Brötchen und frischen Butt. Geschäfte bieten Gewürze und Kaffee und im Großaquarium lassen sich Gelbstriemen, Steinbutt und Dorsch bestaunen. Mittendrin erhebt sich ein geweißtes Backsteingebäude, das eigenartig fehl am Platz wirkt. Die Räucherei Herbert Franke wurde 1924 gegründet und im dämmerigen Verkaufsraum scheint die Zeit seitdem stehen geblieben zu sein. Wie schwarzes Glas hat sich der Teer in glänzenden Schlieren an den Wänden abgesetzt. Chef Jürgen Franke ist stolz auf seine sozusagen schon historische Anlage.
Wir haben hier 5 alte Räucheröfen. Die sind auch von 1924 und die werden eigentlich nur mit Holz befeuert. Vorne haben wir diese großen Holzscheide, das ist das Buchenholz. Damit wird der Fisch gegart und getrocknet. Das dauert circa 2 Stunden.
Danach ist der Fisch gar. Aber nun braucht er noch Farbe und Geschmack.
Und das machen wir jetzt mit Erlenholzspäne. Das Feuer ist runtergebrannt. Wir haben nur noch heiße Glut im Ofen. Nehmen eine Schaufel Erlenholz. Und die kommt auf die heiße Glut. Das macht einen schönen dicken Qualm. Also wir sagen immer Stüm dazu. Ordentlich einen dicken Stüm, damit wir eine schöne Farbe in den Fisch bekommen.
Jeder Fisch wird verschieden geräuchert. Forelle etwa braucht ganz viel Hitze, um saftig zu werden. Makrele dagegen würde bei solchen Temperaturen platzen.
Und wenn man 5 Öfen hat und die alle verschieden bestückt hat, dann hat man eine Menge zu tun. Da haben wir einen Ofen, hier diese Klappen. Da können wir mal reingucken. Wie verhält sich das Feuer? Wie ist die Flamme? Müssen wir Holz nachlegen? Müssen wir ein bisschen mit Wasser ablöschen? So wird das dann immer kontrolliert.
Für die meisten Touristen steht im alten Hafen auch ein Besuch im Seefisch-Kochstudio auf dem Programm.
Haben Sie mal Seelachs gedünstet mit einer Mango-Paprika-Mousse, dazu leichten Senfsoße. Beispiel. Wir können selber zu Hause entscheiden, was für ein Niveau Sie mit in die Küche zu Hause einlegen.
45 Minuten lang zeigt der Koch Murat Kirchan, wie ein Lachs filetiert wird. Er spricht über Garzeiten und Frische, packt eine Forelle in Salzteig und rät davon ab, Fisch vor dem Braten mit Zitronensaft zu behandeln. Das Seefisch-Kochstudio gibt es schon seit 1927. Aufgabe dieser Mutter aller Kochshows war und ist, den Menschen zu zeigen, wie einfach und vielfältig Fisch zubereitet werden kann.
Im Vordergrund ist unser Ziel, dass die Gäste, wo die Schwierigkeiten mit Fisch haben, wo sie sagen, okay, ich habe mir das jetzt in meine Show angeguckt und würde jetzt in Zukunft auch meinen Fisch komplett zu Hause selber zubereiten.
Ob auf dem Teller, im Museum oder bei der Auktion, in Bremerhaven hält man den Fisch in Ehren. Denn wenn auch Windkraft und Tourismus sich heute immer mehr zu bedeutenden Industrien entwickeln, ohne den Fisch würde der Stadt ein wichtiges wirtschaftliches Standbein fehlen. Und ohne Rotbarsch, Kabeljau und Hering wäre Bremerhaven nie zu dem geworden, was es heute ist. Die einzige deutsche Großstadt an der Nordsee.
Franz Lerchenmüller war für uns in Bremerhaven und das war eine ganz gemütliche Tanzmusik aus Ostfriesland. Wir bleiben in Europa, aber auch natürlich nicht so ganz, denn es geht nun um einen Flecken Europa in Südamerika. Französisch Guayana ist französisches Überseedepartement. Und im Augenblick kommen so im Jahr 20.000 echte Urlauber dorthin. Echt heißt, dass die also weder aus beruflichen Gründen ins Raumfahrtzentrum in Kourou kommen oder eben ihre Familienangehörige dort besuchen. Das Land Guayana hat die Größe Portugals in etwa, ist zu 96% mit Regenwald überzogen. Also eigentlich ein ganz idealer Ferienort für Reisende, die den Massentourismus überhaupt nicht lieben, sondern Länder, in denen die Einheimischen die seltenen und wenigen Touristen mit authentischer Gastfreundlichkeit empfangen. Martina Zimmermann gehört zu dieser Sorte Reisender und sie berichtet aus Französisch-Guayana.
Im Centre Spatial Guyanais schlägt das Herz der europäischen Raumfahrt. Von Kourou aus startet Ariane über den Atlantik ins All. Bewohnte Gebiete und Menschen sind dabei kaum bedroht. Weder Stürme noch Flutwellen noch Erdbeben beeinträchtigen die Raumfahrt und die Nähe zum Äquator bedeutet eine günstige Erddrehung für den Schub der Raketen. Im Kontrollzentrum Jupiter erklärt Monia Samor Besuchern, was am Tag X passiert, wenn eine Rakete ins Weltall startet. Wenn man es mit einem Flughafen vergleicht, dann wären wir hier im Kontrollturm. Hier kommen alle Informationen zum Start zusammen. In diesem Saal werden die letzten Operationen vor dem Start abgewickelt. Hier wird auch die Erlaubnis zum Start gegeben. Vor Ihnen sehen Sie die Pulte, an denen die Ingenieure des Nationalen Raumfahrtzentrums sitzen, sowie die Verantwortlichen für die verschiedenen Satelliten. Im Raumfahrtzentrum in Kourou arbeitet ein Team mit Spezialisten aus den 20 verschiedenen Staaten, die zur Europäischen Raumfahrtagentur gehören. Unter ihnen sind die Deutschen Claudia Winterfeld und Heiko Rinderle. Beide lieben das Schauspiel, wenn der Feuerschweif der Rakete in elegantem Bogen immer schneller, immer höher steigt.
Es wird selbst nachts taghell. Sie können fast Zeitung lesen für eine kurze Zeit. Und es ist dieser unglaubliche Schalldruck, der kommt. Es ist nicht so, dass es wehtun würde, aber die Fenster vibrieren ganz leicht. Und es ist einfach so ein Gefühl. Man sieht die Kraft, die in dieser Rakete ist.
Es ist nicht nur das Erlebnis des Sehens, sondern auch einfach des Spürens. Und dann nach ein bisschen mehr als einer Minute kommt dann halt auch die Vibration und der, ich nenne es mal Sound der Rakete an, die dann abhebt und einfach irgendwie den ganzen Himmel erleuchtet. Und das ist dieses ganze Zusammen einfach ein unheimlich bewegendes Ereignis.
So ein Start dauert nur 30 bis 40 Minuten und findet nur einmal im Monat statt. Aber das Raumfahrtzentrum in Kourou mit seinem Museum ist jederzeit zu besichtigen. Das Zentrum erstreckt sich über 650 Quadratkilometer. Da hier seit dem Bau 1965 kein Jäger herein darf und die Natur außerhalb der Startrampen in Ruhe gelassen wird, hat sich ein riesiger Biotop entwickelt mit allen Ökosystemen Guayanas. Die Mangroven am Ozean, Schilfgebiete und feuchte Savannen sowie trockene Savannen und Urwald. Einmal im Monat können Besucher in Begleitung von Sandrine Richard auf einem Pfad durch diese Natur wandern. Da ist ein Schildkrötenpanzer. Der Jaguar hat die Schildkröte gegessen. Er zerbricht den Bauch und isst alles, was drin ist, und lässt den Panzer im Wald zurück. Der Jaguar isst Schildkröten, Hirsche, Wildschweine. Er findet hier alles und kann sich gut ernähren. Eine Schildkröte erwischt er leichter als einen Hirsch. Wir sehen solche Panzerreste öfter. Prozent der Landesfläche sind von tropischem Regenwald bedeckt, der vom Flugzeug aus wie ein riesiges Brokkolifeld aussieht. In Guayana befindet sich der größte Naturpark von Frankreich und von ganz Europa. 3,4 Millionen Hektar mit Flüssen und Amazonaswäldern, in denen nur 10.000 Menschen leben, meist Amerindianer. Und Pelikane oder Kolibris, Geier und Kaimane, Affen und Hirsche, Taibier, Jaguar oder Ozelot. Auf einer Pirogenfahrt auf dem Fluss Kourou zeigt sich der Regenwald in allen Grüntönen mit bis zu 5 Stockwerken. Durch die unterschiedliche Höhe der Pflanzen entstehen Etagen wie bei einem Haus. Die niedrigsten Bäume sind 15, die höchsten 60 Meter hoch. Manche sind Jahrhunderte alt und haben wilde Formen und gewaltige Stämme. Von den Kronen fallen Lianen herunter, dazwischen sind Palmen und Ameisenbäume. Die fette Kugel auf einem Ast ist ein Faultier. Die Tiere verstecken sich, wenn sie Menschen hören, erklärt Louis Saint-Jacques, der Kapitän. Der Amerindianer erzählt, wie er zu seinem typisch französischen Namen kam.
D'abord au début, ils ont dit voilà, votre famille s'appellera comme ça.
Wir mussten uns auf dem Standesamt anmelden. Da gab man unserer Familie einen französischen Namen, Jean-Jacques. Als mein Vater meine Geburt anmeldete, hat ihn ein Gendarme begleitet, der Louis hieß. Als man meinen Vater auf dem Standesamt fragte, welchen Vornamen er mir geben wolle, verstand er die Frage nicht, denn er konnte kein Französisch. Der Gendarme sagte, er gebe seinen Namen und so heiße ich Louis. Louis hat seine langen schwarzen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Auf dem Kopf trägt er eine Baseballmütze, er hat ein weißes T-Shirt an und dunkle Shorts. Louis wuchs im Wald auf. Erst mit 13 wurde er auf die Schule geschickt. In seinem Indianerstamm hat Louis einen anderen Namen.
Lorsque moi je vais dans mon village, Louis, connaissent pas.
In meinem Dorf kennen sie keinen Louis. Mein richtiger Vorname kommt von meinem Großvater, Licheloa. Meine Schwester heißt Kleine Schwalbe. Manche Namen kommen von der Natur, die uns umgibt, von Bäumen oder Vögeln. Heute vermittelt der 37-Jährige seine Kultur den Besuchern seines Camps, wo er nach über einer Stunde Pirogenfahrt anlegt. Auf einer Lichtung zwischen Bananenpalmen steht ein offenes Holzhaus mit einem Dach aus Palmenblättern. Lodges laden zum Übernachten ein. Barfuß und mit einer Machete in der Hand wandert Louis vorneweg im Regenwald. Immer wieder hält er inne, zeigt auf exotische Pflanzen und klopft an Bäume. Diesen Baum benutzen wir gegen Malaria. Jeden Monat bereitet ein Alter mit der Rinde ein Gebräu und gibt es uns zu trinken. Dann sind wir für einen Monat geschützt. Auf dem Markt in Cayenne gibt es exotische Früchte und Gemüsesorten, Limonen und Rum, Cayenne-Schoten und sogenannte Handtuchgurken, die jung gegessen und alt als eine Art Schwamm verwendet werden. Ein Kilo einheimischer Limonen kostet nur 2 Euro. Hier bummeln weiße Europäer neben Immigranten aus Brasilien, Haiti oder Suriname. Kreolen, Schwarze und Hmong-Chinesen bieten ihre Ware an. Die Hmong sind 1978 aus Laos geflüchtet und haben in Kakao ein asiatisches Dorf errichtet. Dreimal in der Woche kommen sie 80 Kilometer nach Cayenne und verkaufen ihr Gemüse auf dem Markt. Guyana hat nur 240.000 Einwohner, aber es ist ein Vielvölkerstaat. Alle Guyaner sind sich einig, das Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen verläuft harmonisch, auch zwischen Schwarz und Weiß. Der Grund: In Guyana konnten es die ehemaligen Sklaven nach der Abschaffung der Sklaverei 1848 zu etwas bringen.
L'or est découvert en forêt.
Als ab 1855 im Regenwald Gold entdeckt wird, bricht das Goldfieber aus. Wer sucht dieses Gold? Nicht die Europäer, sondern die befreiten Sklaven. Sie suchen Gold und kommen reich zurück. Die weiße Aristokratie verschwindet und die schwarze Bourgeoisie entsteht. Das gibt es nur in Guyana. Erwan Castell ist Bretone und teilt seine Leidenschaft für Guyana als Stadtführer in Cayenne. Er erklärt die Architektur der 550 kreolischen Häuser mit ihren Dächern, die mit jedem Stockwerk kleiner werden. So trotzen sie den starken Schauern während der Regenzeit. Der Steinsockel ist gegen die Feuchtigkeit. Die besondere Geschichte als Sträflingskolonie begann 1852.
Et donc on voyait ces anciens esclaves venir.
Jeden Morgen sah man hier die ehemaligen Sklaven, die auf die Sträflinge im Streifenanzug warteten. Sie waren für Bauarbeiten, Küche, Säuberung, Wäsche, Müll zuständig. Die Sträflinge waren die wichtigste Arbeitskraft und sie waren umsonst. Selbst wenn die Kolonialgeschichte nicht vergessen wird, sie hat hier keine schmerzhaften Auswirkungen. Die Île du Salut ist die wichtigste Touristenattraktion von Französisch-Guayana. Amerikanische Kreuzschiffe legen an, damit ihre Passagiere die berühmt-berüchtigte Teufelsinsel fotografieren, von der Sträfling Papillon flüchtete. Der Bestsellerroman von Henri Charrière wurde mit Steve McQueen und Dustin Hoffmann verfilmt und machte Guayana weltberühmt. Die ehemaligen Zellen des Straflagers können besichtigt werden. Führer erzählen von den Qualen der Gefangenen. In der früheren Festung befindet sich die einzige Herberge der Insel. Von der Terrasse sieht man sich im Wind wiegende Palmen am Strand. Der Kautschukbaum vor der Tür ist höher als das zweistöckige Kolonialgebäude. Pfauen, bunte Papageien und Agouti-Schweinchen laufen im Garten zwischen farbenprächtigen Blumen. Aus der einstigen Hölle ist ein Paradies geworden.
Jetzt ist es ja wieder so, dass es zirpt und zwitschert in unseren Wäldern, auf den Wiesen und in den Gärten. Die Vogelwelt ist aus ihrem Winterschlaf erwacht, wobei ja eigentlich das Wort Winterschlaf gar nicht auf die gefiederten Zeitgenossen zutrifft. Die Zugvögel haben ja eine lange Reise hinter sich. Manche sind in den vergangenen Wochen sogar vom afrikanischen Kontinent zu uns nach Mitteleuropa geflogen. Allerdings sind viele Zugvogelarten in ihrem Bestand bedroht. Es fehlt an Brut- und Rückzugsmöglichkeiten. Und um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, haben die Vereinten Nationen den gestrigen Samstag zum Welttag der Zugvögel erklärt. Und eines der ganz besonderen Rückzugsgebiete für Zugvögel hierzulande, eine Raststätte sozusagen, ist das Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried am Bodensee bei Konstanz. Und selbst auf den ansonsten verbotenen Wegen bietet der Naturschutzbund Deutschland dort geführte Wanderungen an für Gäste, die Freude haben am Anblick und am Gesang der vielfältigen Vogelwelt. Thomas Wagner ist für uns mitgewandert.
Rechts und links dickes Gestrüpp. Der kleine Pfad, der am Rande der Konstanzer Kläranlage in ein Waldstück führt, ist fast zugewachsen, so wie im Urwald. Harald Jacobi, ein stämmiger Mann Mitte 60, tat gut daran, Gummistiefel anzuziehen. Er führt seine Gäste
zum Treffpunkt, zu den Riedführungen, zum alten Naturschutzzentrum, das seit 1979 so ganz versteckt am Rand des Wollmatinger Rieds liegt.
Das Wollmatinger Ried bei Konstanz. Das ist ein rund 430 Hektar großes Naturschutzgebiet direkt am Seerhein, der von Konstanz in den Untersee führt, den südwestlichen Arm des Bodensees. Harald Jacobi ist Naturfreund durch und durch, kümmert sich seit Mitte der 60er Jahre vor allem um die Vogelwelt, die im Wollmatinger Ried zu Hause ist. Saftig grüne Feuchtwiesen, aber auch riesig scheinende Schilfgürtel wechseln sich ab. Hinzu kommt eine weitere, rund 300 Hektar große Flachwasserzone. So eine riesige, unberührte Naturfläche, die sich am Seerheinufer entlang erstreckt, ist im Bodenseeraum einzigartig und gleichzeitig ein Paradies für Zugvögel.
Sein besonderer Wert besteht darin, dass es ein Stück Bodensee-Uferlandschaft ist, das in dieser Vollkommenheit, in dieser Schönheit sonst nirgendwo mehr existiert. Das ist eine Flachwasserzone, die sehr nahrungsreich ist, also dass man genügend Nahrung findet. Und auf der anderen Seite ist genauso wichtig, dass die Zugvögel hier auch vor Nachstellungen, vor Störungen geschützt sind.
Dann heiße ich Sie herzlich willkommen im Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried. Wir befinden uns jetzt hier an der...
In einem kleinen Holzhütchen hat sich ein Dutzend Gäste eingefunden, Teilnehmer aus ganz Deutschland, die an einer Führung durch das Wollmatinger Ried teilnehmen wollen. Die Einführung dauert nur wenige Minuten, dann geht's hinaus ins Freie, über den dicht bewachsenen Pfad zurück zu einem größeren Weg, der hinabführt zum Ufer des Seerheins.
Eine Krähe.
Fast alle, die mitwandern, haben ein Fernglas mit dabei, schauen von dem Weg aus immer mal wieder nach rechts und nach links, auf die Feuchtwiesen, auf die kleinen Baumgruppen, auf die riesigen Schilfgürtel. Wer wie Franz Sieber aus Heidelberg mitwandert, hat Freude an der Natur.
Mich interessiert der Artenreichtum und die Veränderung, die Naturschutzbemühungen. Ich war vor 30 Jahren in Radolfzell und habe die toten Fische rücklings schwimmen sehen im Hafenbecken. Und das schmerzt einen Naturschützer natürlich. Und heute die Bemühungen, einen sauberen See, den Artenreichtum und Schutzgebiete zu erfahren, das interessiert mich am meisten.
Die Gruppe bleibt stehen, lauscht gespannt dem Konzert der Natur. Scheinbar unsichtbar finden sich die verschiedensten Vogelarten in den Wiesen zusammen, um gemeinsam ein großes, vielstimmiges Konzert zu geben.
Wenige Vögel können ihren eigenen Namen rufen, aber das ist einer, das ist der Zilpzalp.
Dann plötzlich gibt aus der Ferne der Riedwiesen in diesem Konzert der Natur ein altbekannter Zeitgenosse, ein Solo.
Ja, das war der Kuckuck. Der gehört hier zum festen Inventar. Er brütet ja nicht selber, er braucht ja Wirtseltern, die ihm seine Eier ausbrüten und die Jungen aufziehen. Die Kuckucke, die hier im Wollmatinger Ried leben, die haben vor allen Dingen den Teichrohrsänger als Wirt. Und ich hoffe, dass man den jetzt gerade noch zu hören kriege, den Teichrohrsänger.
Wenn der Teichrohrsänger sein Rufen beginnt, lächelt Harald Jacobi vom Naturschutzbund Deutschland zufrieden. Der Teichrohrsänger ist wohlbehalten angekommen nach einer über 6000 Kilometer langen Reise, die er in Afrika südlich der Sahara angetreten hat. Fasziniert spitzen die Teilnehmer der Riedtour die Ohren.
Wir stehen im Umfeld von Streuwiesen, die einmal im Jahr gemäht werden, und ein schütterer Bewuchs von Weiden und ansonsten eine Hahnenfuß-Blumenwiese. Sehr idyllisch auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch natürlich genießt das Herz mit.
Walter Schramm kam aus München zum Kurzurlaub an dem Bodensee. Im Wolmertinger Ried mit den zigtausenden Vögeln findet er eine andere Welt als die, die er vom Alltag her kennt.
Die Faszination kommt zum einen aus der Kindheit vielleicht heraus. Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, im Schwäbischen. Jetzt über 20 Jahre in der Großstadt in München und immer Verkehr, Lärm um sich herum. Und zu wenig Natur, und das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Ausgleich für Herz und Geist und Seele.
Immer wieder bleibt die Gruppe stehen. Einige greifen stumm zum Fernglas, andere spitzen die Ohren. Franz Sieber aus Heidelberg kann 25 Vogelstimmen voneinander unterscheiden.
Vogelstimmen ist ein Lebenselixier. Also ich sag mal, das ist ein Glücksbringer. Also die Vielfalt der Vogelstimmen, das ist das Interessante. Das kann einem so eine Entschleunigung in der Natur wiedergeben. Weil es gibt nichts Künstliches, es ist was Natürliches.
Die Gruppe ist am Seerhein angekommen. Ein riesiger abgestorbener Baum ragt altersschwach aus dem Wasser heraus, davor unberührtes Schilf. Am gegenüberliegenden Ufer ein kleines, pittoreskes Städtchen, links eine Art steinerne Festung, rechts davon Fachwerkhäuser. Gottlieben steht auf dem Schild an der Schiffsanlegestelle, ein kleines Örtchen in einem anderen Land.
Das ist die Schweiz, und was ich halt hier toll finde am Bodensee, man gehört zusammen, und auch wenn die Währung eine andere ist, aber die Mentalität und die Freundlichkeit hüben wie drüben ist sehr, sehr angenehm.
Und deshalb ist es Mitwanderer Walter Schramm auch kaum aufgefallen, dass am Ufer des Wolmertinger Riedes nichts darauf hinweist, dass der vorbeifließende Seerhein sogar eine EU-Außengrenze markiert, nämlich die Grenze zur Schweiz.
Aber es ist ein schöner Blühaspekt. Ne?
Die Gruppe setzt ihren Weg fort. Erst geht's durch Sträucher und Dickicht, dann weiter entlang von großflächigen Wiesen auf eine Art Damm.
Wir sind jetzt am sogenannten Wegli-Rhein, der uns jetzt von hier über die Feuchtwiesen zur Beobachtungsplattform führt. Der Wegli-Rhein zeichnet so ein bisschen die alte Uferlinie des Bodensees nach. Denn der Bodensee hatte sein Ufer nicht immer dort, wo es jetzt ist, sondern voreiszeitlich reichte das nämlich bis hierhin. Wir gehen sozusagen auf dem alten Uferwall entlang.
Henning Mergott, ein junger Mann Mitte 20, ist derjenige, der die Gruppe durch das Ried führt. In Göttingen hat er Biologie mit Schwerpunkt Biodiversität, also Artenreichtum, studiert. Nun macht er ein Praktikum beim Naturschutzbund in Konstanz, zählt Zugvogelarten, führt interessierte Gäste durch das Wolmertinger Ried. Mergott bückt sich, kratzt ein wenig erdreich von der Oberfläche des Weges.
Der Uferwall hat eine Besonderheit, denn sein Untergrund ist von dem sogenannten Schneckli-Sand ausgestattet. Und den lasse ich mal eben rumgehen. Können Sie auch aufmachen.
Ist mineralisch, ist nicht mehr lebendig, oder?
Nichts lebendig.
Was sehen Sie da drin?
Ja, ich sehe jetzt so, ich würde sagen, fast kleine Kiessteine, würde man sagen. Aber man sieht das ja auch. Amorph sind, aufgebrochen sind, weich.
Der Schnecklisand ist eine Besonderheit des Bodensees. Er hat die Geheimnisse aus der Entstehungszeit der Bodenseelandschaft konserviert.
Also dieser sogenannte Schnecklisand ist biogenen Ursprungs. Der ist nacheiszeitlich durch Blaualgen, also Cyanobakterien, entstanden, die auf Schnecken- oder Muschelschalen siedeln und dann Kalk als Stoffwechselendprodukte abscheiden. Dieser Kalk ummantelt nun mit der Zeit dieses Substrat, also die Schnecken- und Muschelschalen, und bildet dann solche kleinen Kalkknollen. Und diese Kalkknollen wiederum wurden von dem Wellenschlag des Bodensees dann hier an den Ufersaum gespült.
Das Wolmertinger Ried. Ein Uferabschnitt voller Geheimnisse, voller Überraschungen, von denen das immerwährende Konzert der Zugvögel fast schon ein wenig ablenken will. Auf dem Weg über die weiten Feuchtwiesen denkt Henning Mergott auch darüber nach, ob hier auch in Zukunft noch alles so zwitschert wie derzeit. Denn der Klimawandel, sagen Wissenschaftler, beeinflusst auch das Verhalten der Zugvögel.
Also das Zugvogelverhalten durch den Klimawandel verändert sich in der Tat so insofern, als dass viele Vögel, die wir jetzt auch typischerweise aus dem Garten kennen, beispielsweise die Kohlmeise, mittlerweile früher anfangen zu brüten, weil sie darauf reagieren, dass es früher warm wird und dass früher dann eben auch die Nahrungsressourcen, wie zum Beispiel die Insekten, da sind. Und daran passen die Vögel auch tatsächlich ihr Brutverhalten an, kommen also früher zurück, starten früher mit dem Brutverhalten oder mit dem Brutgeschäft und ziehen dann auch früher ihre Jungen groß.
Hast du eine Reiherente gesehen da hinten?
Ah ja, ein Reiherentenpärchen.
Die Gruppe ist nach über 2 Stunden in einem kleinen Holzschopf angekommen. Der sieht so ähnlich aus wie ein Schießstand. Nur durch kleine Sichtluken können die Teilnehmer die Feuchtwiese davor betrachten. Das Leben dort soll sich so ungestört wie möglich entwickeln können.
Wie heißt diese Ente mit dem blauen Schnabel?
Reiherente,
genau.
Ute Döring wohnt in Göttingen, meldete sich während ihres Kurzurlaubs am Bodensee spontan zur Führung durch das Wollmatinger Ried an.
Der Reiz beim Vogelbeobachten ist natürlich, dass es immer Zufall ist, ob man die Tiere wirklich sieht oder nicht. Also bei den Pflanzen, wenn ich den Standort kenne und weiß, hier wächst sie, dann kann ich im nächsten Jahr wieder hingehen zur Blütezeit. Aber bei den Vögeln bin ich ja nie sicher, ob die dann an dem Tag sich wirklich zeigen. Und wenn man sie dann doch sieht, dann ist das ein noch größeres Erfolgserlebnis.
Ja, wir sind jetzt nach dem Beobachtungstunnel an dem Steg zur Beobachtungsplattform angekommen. Da hoffen wir jetzt mal drauf.
Ein paar Meter weiter, wiederum am Ufer des Bodensees, müssen die Teilnehmer Treppen steigen. Es geht auf eine große, hölzerne Plattform. Von dort erschließt sich der Blick auf ein Stück unberührter Natur. Das stille Wasser des Seerheins, Schwäne und Enten, die zwischen 2 großen, mit Schilf bewachsenen Inseln hin und her schwimmen. Was die Riedwanderer auf den ersten Blick nicht erkennen, diese Inseln sind gar nicht vollständig natürlichen Ursprungs.
Gerade bekamen wir erklärt, dass man da so Brutplattformen gebaut hat für Vögel, die vorher hier auf Inseln, die jetzt aber mit Schilf zugewachsen sind, gebrütet haben. Ja, es wirkt schon sehr verwunschen, ne? Wenn man so über diese großen Schilfwälder mit den Wasserflächen dazwischen guckt. Also das ist schon etwas, glaube ich, was man so als Otto-Normalverbraucher heute nicht mehr zu oft zu Gesicht bekommt.
Britta Wahlbrunn aus Göttingen ist Biologin und genießt jede Minute der Wanderung durch das Wollmatinger Ried. 3,5 Stunden sind nach dem Auftakt der Tour vergangen. Die Sonne, die anfangs noch regelrecht aufs Ried gebrannt hat, geht allmählich unter, verliert an Kraft.
Hier bei der kleinen Besucherlenkung geht's jetzt zum letzten Stück. Wir befinden jetzt am Mühlegraben und das letzte Stück geht jetzt nochmal über eine Wiese mit Schwertlilien und dann haben wir hier eine Gebüschzone, wo wir noch so einen gewissen Auwaldrest haben. Und hier endet dann unsere Führung. Auf diesem Weg gehen wir dann zurück zum Ausgangspunkt.
Über die Stechmücken werden es langsam aggressiver und ich möchte dann auch gerne weiterziehen und zu einem Ende kommen.
Einige der Gruppe beschleunigen ihren Schritt, packen die Ferngläser zurück in ihre Etuis. Lisbeth Luff, gebürtige Niederländerin, wird diese Tour so schnell nicht vergessen. Eigentlich, gibt sie zu, hat sie sich seit ihrer Kindheit eine Wanderung durch so ein riesengroßes Zugvogelreservoir gewünscht.
Ich habe einen Vater, der immer ein großer Vogelfan war. Und als er es nicht mehr so schnell sehen konnte, ging es natürlich rüber in Hören von Vögeln. Und dann meine Mutter, der sagt, Franz, wie heißt diesen Vogel? Und so, als vom Kind an bin ich damit aufgewachsen.
Für Lisbeth Luff ist daher klar, irgendwann wird sie zurückkehren ins Wollmatinger Ried und dann nochmals an einer Wanderung durch die weite, geheimnisvolle Welt der Zugvögel teilnehmen. Damit ist sie nicht alleine und dafür gibt es auch einen Grund, erklärt Ralf Mederake aus Göttingen.
Ich werde auf jeden Fall im Sommer mal kommen. Ja, bei den Vögeln, die werden dann vielleicht nochmal andere Arten. Also uns wurde vorhin schon gesagt, dass manche Arten erst dann wirklich im Mai, Juni brüten und die könnte man dann noch mal sehen.
Es flogen 2 Schwalben aus Morgen, aus Morgen, da flogen sie her. Es flogen 2 Schwalben aus Morgen, da flogen sie her. Sie flogen bald hoch und bald nieder, im Sommer, da kehrten sie wieder. Sie suchten ihr voriges Haus, sie suchten aus. Sie flogen bald hoch und bald nieder, im Sommer kehrten sie wieder. Sie suchten ihr voriges Haus, sie suchten ihr voriges Haus. Sagst alleweil im Sommer, da heiratst du mich. Sagst alleweil im Sommer, der ist kommt, Haus, nimm mich halt nu.
Ein altes schwäbisches Volkslied. Es flogen zwei Schwalben aus Morgen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, an einer solchen ausgedehnten Wanderung durch das Wollmatinger Ried am Bodensee teilzunehmen, auch außerhalb des Tags der Zugvögel, der kann sich im Internet unter NABU die nächsten Termine notieren. Jedes Jahr zu Pfingsten veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde den bundesweiten Mühlentag. Ja, und nächstes Wochenende ist ja schon wieder Pfingsten. Haben wir uns gedacht, den alten Westerländer Mühlenweg mit Ihnen zusammen zu entdecken. Nächsten Sonntag ab 11.30 Uhr. Übrigens, Sie können den ganzen Sonntagsspaziergang nachhören unter www.dradio.de. Auf Sonntagsspaziergang gehen und dort finden Sie dann alles. Andreas Stopp wünscht einen wunderschönen Nachmittag.
Sagst alle Weil vom Nehmen, und wenn ich dich doch nicht mag, sagst alleweil vom Nehmen, und wenn ich dich doch nicht mag, du bist mir zwirscht von Angesicht, verzeih mir Gott, ich mag dich nicht. Verachten, das tu ich dich nicht, verachten, das tu ich dich nicht. Du bist mir zwirscht von Angesicht, verzeih mir Gott, ich mag dich nicht. Verachten, das tu ich dich nie, Mulden, und viele, ihr kehret nicht mehr.